Ja, guten Morgen von hier. Einen wunderschönen guten Morgen euch, den Nahen und euch, den Fernen, möchte ich sagen. Ja, wir können schon mal aufschlagen. Lukas, Kapitel 13, ab Vers 10. Wir gehen ein bisschen zurück. Einmal war ich verhindert und einmal war der Manuel verhindert. So bin ich 14 Tage nach hinten gerückt. Ja, wir haben ja schon gehört, wir sind bei den Nahen. Mit anderen Worten hat das der Simon gesagt, zitiert diesen Vers aus, ich glaube, 2. Korinther, dass Gott uns alle Zeit, die wir ihm gehören, im Triumphzug umherführt, damit wir ein duftender Wohlgeruch seien. Der Teufel hat natürlich ein Interesse, das zu verhindern. Überhaupt können wir sagen, weiß nicht, wem das so, das sollte uns eigentlich allen auffallen, die Bibel redet ja von vorne bis hinten von einem Kampf zwischen Licht und Finsternis. Es ist ein Kampf um Menschenseelen und um Ehre beziehungsweise Anbetung für Gott oder den Teufel. Der Teufel hat ein höchstes Interesse daran, den Sohn des lebendigen Gottes schlecht aussehen zu lassen, anzugreifen, Gott die Ehre zu rauben, indem er Lügen, Falsches und Zweifel unter die Menschen sät. Die Ungläubigen will er damit vorbeiführen am ewigen Leben, an der Herrlichkeit. Er will sie ins ewige Verderben bringen, die Gläubigen will er möglichst auch ins Verderben führen, aber er kann uns maximal ins zeitliche Verderben führen, niemals mehr in das ewige Verderben. Natürlich, wenn wir auf die Stimme des Gegenspielers hören und ihm nachfolgen als Kinder Gottes, dann ist es natürlich Unehre für Gott und für die Gläubigen, für uns als Gläubige zieht das Lohnverlust in der Ewigkeit nach sich. Unter anderem versucht das der Teufel mit bei den Gläubigen mit Irrtümern und Irrlehren. Gott lässt es sogar zu, dass sich religiöse Menschen in das Reich Gottes einschleichen und sich dort festsetzen. Sie nennen sich sogar Christen, aber sie haben kein Leben aus Gott. Und Gott lässt es weiter zu, dass seinem absolut reinen Wort menschlich-teuflische Lehren hinzugefügt werden, oder auch von seinem Wort weggetan wird. Die Themen ziehen sich auch heute durch diesen Bibeltext, Lukas 13, ab Vers 10 insbesondere, ab Vers 18 bis 21. Wir werden sehen, dass der Widerstand bzw. die Durchsäuerung des Reiches Gottes schon das Judentum betraf und die und im Christentum sehen wir die Fortsetzung von Widerstand und Durchsäuerung. Ich habe mal im Internet gelesen, bei chefkoch.de, da berichtet eine Frau, vielleicht ein bisschen lustig, von ihrer Erfahrung mit Sauerteig. Sie hatte also, um dem wirklich richtig nachzuhelfen und Schub zu geben, den Sauerteig in einen ganz warmen Heizungskeller gestellt, den Heizungsraum, dort wo die Heizung ist. Früher war das ja so, ich kenne das selber, ich habe da gelernt in so einem Heizungsbaubetrieb, da war alles nicht so toll isoliert, da ist ja unheimlich viel Wärme verloren gegangen, also war es im Heizungsraum total warm. Und da hat sie den Sauerteig hingestellt, damit er besser geht. Also den, ja, und auf jeden Fall war das ein super Erfolg. Sie hat den ausgerechnet auch noch nach Stunden vergessen gehabt und irgendwann ist sie hingekommen. Das war wirklich super. Also was da zu sehen war, der Sauerteig hat sich in alle Ecken verbreitet, überall hingekrochen. Es war also eine Riesensauerei, könnte man sagen. Und sie hatte ziemlich lang gebraucht, das alles wieder herauszubekommen. Das Erlebnis mit diesem Sauerteig bringt uns vielleicht zum Lachen, aber im Hinblick auf unser Thema ist das Ganze eher sehr ernst. Wie dieser wie in dieser gerade wiedergegebenen Erfahrung, ist der Sauerteig im Reich Gottes bis in alle Verästelungen vorgedrungen, hat sich dort so verfestigt, dass es kaum noch möglich ist, noch viel davon auszufegen. Ich lese mal den Text hier. Lukas 13, Abvers 10. Er lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte und sie war zusammengekrümmt und ganz unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist befreit von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf und sogleich richtete sie sich auf und verherrlichte Gott. Der Synagogenvorsteher war aber unwillig, dass Jesus am Sabbat geheilt hatte, hob an und sprach zu der Volksmenge, 6 Tage sind es, an denen man arbeiten soll. An diesem nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Der Herr aber antwortete ihm und sprach, ihr Heuchler, löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn hin und drängt ihn? Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hatte, siehe, 18 Jahre, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats? Und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Er sprach nun, wem ist das Reich Gottes gleich und wem soll ich es vergleichen? Es ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf und es wuchs und wurde zu einem großen Baum. Und die Vögel des Himmels ließen sich in seinen Zweigen nieder. Und er sprach wiederum, wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist gleich einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Ja, wir sehen diese Frau im vorliegenden Text. Es geht um die Heilung einer Frau, die 18 Jahre lang von schwersten Rückenproblemen geplagt war, die direkt vom Teufel verursacht waren. Dadurch, dass der Jesus diese Heilung am Sabbat in der Synagoge vollbrachte, offenbarte sich der Widerstand des Synagogenvorstehers, der hier für die Verfechter des Gesetzes im ganzen Judentum steht. Doch der Herr deckte diese Heuchelei seiner Feinde vor der ganzen Volksmenge auf, sodass die Widersacher beschämt wurden. Es wird uns hier nicht mitgeteilt, um welchen Ort es sich handelt, wo das alles stattfand, nur dass es in einer Synagoge war. Der Tag, an dem es geschah, ein Sabbat, fast nebensächlich hier an dieser Stelle, doch das Thema Sabbat gewinnt im Laufe der Geschichte hier richtig an Brisanz, nachdem die Heilung der Frau geschehen war. Unter den Zuhörern befand sich also eine Frau, die Lukas hier in Vers 11 und Vers 16 beschreibt. Sie war 18 Jahre lang krank und sie war mit ihrem krummen Rücken so geschlagen, dass sie sich nicht mehr aufrichten konnte. Die Ursache ihres Leidens lag in einem Geist der Schwäche. Dafür hatte der Teufel selbst gesorgt, indem er diese Frau gebunden hatte. Allen Menschen, denen die Frau begegnet war, musste ihre Not völlig offenbar geworden sein. Doch was kaum einer wahrscheinlich wusste, der krumme Rücken wurde durch einen Geist der Schwäche hervorgerufen und dabei hatte der Teufel seine Hand im Spiel. Man kann aber hier nicht von dämonischer Besessenheit sprechen, denn in den meisten Fällen, wo der Herr Jesus solchen Menschen begegnet, hatten sich die Dämonen offenbart. Das geschah in der Regel, wie gesagt, wenn sie der Herr Jesus konfrontiert hatte. Und sie wird hier als eine Tochter Abrahams bezeichnet, was erstmal auf die natürliche Abstammung von Abraham zurückging, aber auch, dass sie ihren Weg im Glauben Abrahams ging. Und ein Gläubiger kann zwar von Satan unter Zulassung des Herrn Jesus angegriffen und geschlagen werden, aber er kann nicht besessen sein. Beispiele sehen wir dabei in dieser Hinsicht bei Hiob zum Beispiel oder bei Paulus, wo die jeweils ja mit schlimmen bzw. verheerenden körperlichen Auswirkungen geschlagen waren. Ich kann mich noch an meine Kindheit erinnern. Wir hatten eine Nachbarin, die einen ähnlich gebeugten und gekrümmten Rücken hatte. Wenn sie nach oben schauen wollte oder in die Ferne schauen wollte, musste sie den Kopf mit aller Anstrengung in den Nacken legen. Und wenn diese Frau den Herrn Jesus hätte sehen wollen, dann hätte sie wahrscheinlich ähnliche Anstrengungen vollführen müssen. Von daher hatte sie wohl kaum eine Chance, zu ihm zu kommen. Doch wir können sicher sein, der Herr Jesus hatte sie im Blick. Wir sehen das hier. Und der Herr Jesus rief sie zu sich, und ihre Schritte zu ihm können wir als Einwilligung in den Ruf Gottes sehen, weil ja bei Gott wirklich absolute Freiwilligkeit herrscht. Niemand wird zu seinem Heil gezwungen. Die Heilung, die ohne Zweifel von Gott war, geschah in zwei Stufen. Als der Herr Jesus sprach, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit, wurde sie befreit von dem Geist der Schwäche, Vers 12. Und als er ihr die Hände auflegte, wurde sie körperlich wieder völlig hergestellt, Vers 13. Das, was die Frau hier erlebt hatte, war schon wirklich eine große Sache. Wir können uns das kaum vorstellen, welche Befreiung das war von einem Joch, das sie 18 Jahre, wirklich eine lange Zeit, ertragen hatte. Und so war sie hier wirklich überwältigt, so überwältigt, dass sie Gott verherrlichte. Und wir können davon ausgehen, dass das jetzt für sie keine Eintagsfliege war, sondern dass das in ihrem Leben weiter und anhaltend geschah. So soll es auch im Leben von Kindern Gottes sein. Der Jesus möchte keine Luftsprünge oder Gefühlsausbrüche sehen. Vielmehr sollen wir beständig uns an ihn hingeben und ihn durch unser Wesen und Verhalten sowie durch Taten verherrlichen. Und das in allen Situationen des Lebens. Das Judentum, wir kommen zu Vers 14, Gottes Volk, Gottes irdisches Volk, das Judentum war also von Anfang an gegen den Herrn Jesus eingestellt, schon als er kam in das Seine, Johannes 1, Vers 11. Da sehen wir das schon, da heißt es, die Seinigen nahmen ihn nicht an. Das war ein Grundsatz, gab nur wenige Ausnahmen. Vor allen Dingen war das bei den Obersten so, sie lehnten ihn ab aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel, weil sie andere Vorstellungen hatten von dem Messias. Und der Hauptgrund ihrer Ablehnung geschah aber aus Eifersucht. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit suchten sie Krümel und versuchten, dem Herrn Jesus Fallen zu stellen. Hier war es wahrscheinlich die Handauflegung, die das Feuer in dem Synagogenvorsteher anzündete. Und das wurde wahrscheinlich als verbotene Arbeit am Sabbat gesehen und man wollte ihm damit einen Verstoß gegen das Sabbatgebot unterschieben, aber das konnte in ihren Augen auf keinen Fall der Messias sein. Das wollten sie damit zeigen. Der Synagogenvorsteher verhielt sich also hier völlig entsprechend der offiziellen Lehren im Judentum. An einem Sabbat war allgemeine Arbeit nicht erlaubt, nur in Notsituationen durfte man aktiv werden. Und die Angelegenheit dieser Frau sah man nicht als einen Notfall, die Heilung konnte also durchaus mindestens noch einen Tag warten. Wie in vielen anderen Bereichen hatten die Religiösen durch zusätzliche Bestimmungen und Vorschriften auch in diesem Fall das, was Gott eigentlich zum Nutzen der Menschen gegeben hatte, völlig verdreht. Einen Menschen durch ein Wort und Handauflegung zu heilen und ihm damit wohlzutun, stand durchaus nicht im Widerspruch zu dem göttlichen Gebot bezüglich des Sabbats. Der Sabbattag wäre von seinem Sinn her, das können wir zum Beispiel nachlesen, 5. Mose 5, da geht es auch unter anderem um ein Gedenken an die Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens. Also vom Sinn her wäre das durchaus ein besonderer Anlass gewesen, diese Frau von ihrem Joch zu befreien, so wie Israel vom Joch der Ägypter befreit worden war. Der Jesus hatte das nun hier getan, wozu das Judentum gefangen in Gesetz und Vorschriften völlig unfähig war. Er hatte diese Frau mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm aus der Knechtschaft herausgeführt, so wie Israel aus Ägypten. Weil der Synagogenvorsteher seinen Unwillen öffentlich gezeigt hatte, musste der Herr Jesus ihm auch öffentlich, genauso öffentlich entgegentreten und ihn der Heuchelei überführen. Die Heuchelei der Religiösen war, dass sie nach außen hin so taten, als ob sie sich an die Vorschriften hielten. Aber auch sie waren solche, wie der Jesus hier gesagt hat, die am Sabbat ihre Tiere losbanden und mit Wasser tränken. Man kann durchaus auch sagen, in Bezug auf andere waren sie äußerst engherzig, in Bezug auf sich selbst sehr weit. Man könnte auch sagen, anderen Wasser predigen und selbst Wein saufen. So sollten wir als Kinder Gottes uns nicht verhalten. Wir sollten viel mehr eng gegen uns selbst sein und ein weites Herz gegen andere zeigen. Außerdem ließen diese religiösen Juden bei all ihrer Gesetzlichkeit jede Menschlichkeit und Barmherzigkeit vermissen. Notleidende Tiere schienen bei ihnen mehr Mitleid zu finden als Menschen. Wir sollten im Gegensatz zu solchen Religiösen wie dieser Synagogenvorsteher wirklich mitleiden und barmherzig sein. Und wo wir Gelegenheit haben, helfen, ermutigen, wo wir nur können. Um uns her gibt es Menschen, die im übertragenen Sinn niedergedrückt, gebeugt, depressiv sind oder wie ein getretener Hund herumlaufen. Und oft sieht man es ihnen schon äußerlich an. Grundsätzlich haben wir als Kinder Gottes dafür eine Antenne zu haben oder bekommen von Gott. Ich weiß nicht, ob wir das noch wahrnehmen. Da gibt es Menschen, die schon von klein auf niedergedrückt worden und klein gemacht sind und man hat sie fast nie gelobt. Ich kenne solche Leute oder für irgendetwas ermutigt. Im Gegenteil, man hat sie vielleicht mit Worten verletzt, wie, du bist doch ein Versager, ein Taugenichts, du bist doch für nichts zu gebrauchen. Und das findet auch dann noch Fortsetzung, womöglich in Schule, am Arbeitsplatz, sogar in der Ehe. Wenn zum Beispiel der Partner jemand ist, der sehr dominant ist, dem viel oder alles gelingt oder scheinbar gelingt, der ein Überflieger ist, der immer Recht hat. Also für solche Menschen sollten wir besonders sensibel und offen sein und versuchen, sie für den Herrn Jesus zu gewinnen oder ihnen Mut zu machen. Denken wir auch an 1. Korinther 1, wo uns gesagt wird, welches die Auserwählten Gottes sind. Das kann auch durchaus in der christlichen Ehe so sein. Dann haben wir die Möglichkeit, dass es wirklich noch gut ausgehen kann mit des Herrn Hilfe. Dann hat der starke Partner einen Auftrag vom Herrn, dem Schwachen Hilfe und Stütze und Mut zu sein und dabei sich selbst immer wieder zurückzunehmen. 1. Römer 15, Vers 1, da heißt es, wir aber, die Starken, sind schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Wir sehen an diesem Geschehen, denen, die gegen ihn und die Wahrheit reden und handeln, vermag der Jesus die Münder zu verschließen. Durch Überführung von Ungerechtigkeit und Sünde, in diesem Fall von Heuchelei. Hier hatte er wirklich seine Widersacher bloßgestellt und beschämt. Wir sehen aber auch, durch seine Gnadenerweise öffnet der Herr Münder zum Lob Gottes. Beim Herrn Jesus war das grundsätzlich so, er hatte absolute Vollmacht in allem, was er redete, was er tat. Die Frage ist, warum war das so? Weil er absolut gehorsam war und alles geschah bei ihm in größter Harmonie mit seinem Vater. Er selbst war ja die Wahrheit. Er redete sie und er lebte sie auch aus. Bei ihm gab es keine Differenz zwischen seinem Reden und Wesen und Handeln. Aber er haute nicht mit der Wahrheit um sich, wie wir das leider oft tun. Er ist ja auch die Weisheit und die Liebe in Person. Und diese Merkmale und Wesenszüge waren bei ihm wie einzelne Musikinstrumente in einem Orchester, die er optimal aufeinander abgestimmt und hatte und zu einem wunderbaren Klingen brachte. Auf diese Weise brachte es die einen zum Jubeln und zum Loben und auf der anderen Seite wurden die Münder seiner Widersacher geradezu verstopft. Es wäre eine schöne Sache, wenn das so auch in unserem Leben so wäre. Das würden wir uns doch bestimmt auch wünschen. In Kolosser 4, Vers 5, da heißt es, wandelt in Weisheit gegen die, welche draußen sind, die gelegene Zeit auskaufen. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, um zu wissen, wie ihr an jedem antworten sollt. Solche zu werden, die das wirklich leben, das braucht oft Jahre, womöglich Jahrzehnte, in denen wir vom Herrn Jesus buchstäblich behauen und zubereitet, geschliffen und geformt werden müssen. Damit in unserem Leben das Wesen Jesu zu sehen ist und wir so reden und handeln wie er. Doch das müssen wir aber auch ihm erlauben. Das kann bedeuten, dass wir Wege gehen müssen, die unserem Fleisch überhaupt nicht gefallen. Wir kommen zu Vers 18 bis 21. Die beiden Gleichnisse, von denen hier die Rede ist, müssen im Zusammenhang gesehen werden mit dem Widerstand gegen den Herrn Jesus. Die Gleichnisse reden aber auch von dem Bösen und Schlechten, was sich in das Reich Gottes eingeschlichen und eingenistet hat oder einnisten wird aus der Sicht damals. Das Reich Gottes im Neuen Testament bedeutet die Zeit, in der der Messias, der König in diesem Reich, auf die Erde gekommen ist, oder die Zeit, in der er kommt, um das Reich als Friedensreich aufzurichten. Wir sehen mehrere Phasen, ich habe noch eine vergessen, die nenne ich jetzt. Also die erste Phase, die war die, als der König auf die Erde kam. Und die Evangelien zeigen hier zuhauf, dass der Widerstand gegen Herrn Jesus von allem Anfang an vorhanden war. Mit seiner Himmelfahrt wurde diese erste Phase des Reiches Gottes beendet. Die zweite Phase, in der zweiten Phase geht das Reich Gottes aber jetzt weiter, während der König im Himmel ist und jetzt sind die, die sich zu ihm bekennen, auf der Erde. Und die dritte Phase liegt nun in der Zukunft. Wenn dann der König wiederkommt, wird er das tausendjährige Friedensreich aufrichten. In beiden Gleichnissen beschreibt der Herr Jesus das Reich Gottes in seiner zweiten Phase, also während er im Himmel ist. Obwohl das damals schon angefangen hat, mit dem Sauerteig zum Beispiel auch. Sie sind also ein Bild für das Wachstum des gesamten Christentums, die wahre Gemeinde Jesu und das Namenschristentum. Das erste Gleichnis vom Senfkorn, hier vergleicht der Herr Jesus das Reich Gottes, wie gesagt, mit einem Senfkorn. Oder es soll so sein wie ein Senfkorn. Das Senfkorn wird in Matthäus Evangelium, in der Parallelstelle, in einen Acker gesät, in Markus auf die Erde und hier in einen Garten gesät. Normalerweise entsteht daraus maximal ein Busch, Aber hier, sagt er, Jesus, würde es sogar zu einem großen Baum werden. Und das Wachstum des Senfkorns ist so sehr gewaltig ungewöhnlich und das Zeugnis, das heißt, das Zeugnis wird äußerlich groß und mächtig, ist aber nicht unbedingt positiv und gottgemäß. Es fällt auf, dass sich die Vögel des Himmels in seinen Zweigen niederließen. Die Vögel des Himmels sind Geier oder andere Raubvögel. Sie sind Symbole des Bösen. Das erklärt die Bibel an verschiedenen Stellen. Beim Gleichnis zum Beispiel vom vierfachen Ackerfeld, Matthäus 13, oder in der Beschreibung von Babylon, Offenbarung 18, wo die Vögel in einer Reihe mit Dämonen und unreinen Geistern genannt werden. Diese Vögel stehen für die Tatsache, dass sich das in das Christentum böse, ungläubige Menschen und verschiedene Formen des Bösen eingeschlichen haben. Schon in den ersten Gemeinden finden wir verschiedene Anläufe dazu. Zum Beispiel lesen wir das im 1. Johannes Kapitel 2, dass sich dort Menschen in die Gemeinde eingeschlichen hatten und versuchten, die Gemeinde zu verderben. Oder auch im Galaterbrief, wo von falschen Brüdern die Rede ist, das meint hier speziell jüdische Lehrer aus Jerusalem, die irgendwie in die Gemeinde von Antiochia gelangt waren und behaupten, dass es ohne Beschneidung keine Erlösung gäbe. Das zweite Gleichnis vom Sauerteig, das wird gezeigt in 3 Maß Mehl, die durch das Hinzutun von Sauerteig im Laufe der Zeit völlig durchsäuert werden. Sauerteig ist in der Bibel durchgängig ein Symbol für Böses und Schlechtes oder Sünde, die in das Leben der Gläubigen eindringen kann. Bezüglich der Gemeinde sagt Paulus in 1. Korinther 5, dass der von Gott aufgedeckte Sauerteig hinausgetan werden muss soll. Oder in Matthäus 16, da wird der Sauerteig auf die Lehre der Pharisäer und Sadduzäer bezogen. Das Typische für die Pharisäer war, dass sie dem Wort Gottes eigene Gedanken, Lehren und Gebote hinzugefügt hatten. Die Sadduzäer waren liberal, sie erkannten nur die 5 Bücher Mose an und der Rest des Alten Testaments war in ihren Augen nicht von Gott inspiriert. Außerdem war für sie mit dem Tod alles aus, sie glaubten nicht an die Auferstehung. Insofern nahmen sie Teile vom Wort Gottes weg. Von Anfang war das Wort Gottes, also die Wahrheit, die reine Lehre, die Nahrung der Menschen bzw. der Gläubigen. Und im Laufe der Zeit wurden diese Nahrung immer mehr verwässert und vergiftet durch Zutun von allem möglichen Ungöttlichen und Wegnehmen vom Wort Gottes. Und damit wurden auch die vergiftet und verdorben, die dieses zu sich nahmen. Und das Schlimmste ist, wie gesagt, was ich auch in der Geschichte vielleicht vorhin gezeigt habe, am Einstieg, dass der Sauerteig die Eigenschaft hat, sich auszubreiten und alles zu durchfressen wie ein Krebsgeschwür, sodass, wenn er erst mal drin ist, kaum noch vollständig zumindest auszufegen ist. Die Entwicklung des Christentums in der Kirchengeschichte hat sich dieses Prinzip genauso fortgesetzt. In der ganzen Christenheit. Immer mehr Bekenner kamen hinzu und das Wort wurde mehr und mehr zersetzt. Auf jeden Fall kann es einem schwindlig werden, wenn man über die Unzahl von Irrlehren, Irrtümern und gegen Gott gerichtete Bewegungen und Strömungen nachdenkt, die sich in der Kirchengeschichte bzw. im Christentum entwickeln und festgesetzt haben. Das Christentum gleicht einem Trümmerhaufen, wobei in vielen Fällen eine Wiederherstellung kaum noch möglich ist. Bezüglich der wahren Gemeinde Jesu will ich eher vorsichtig sein, aber auch dort haben wir mindestens Anfänge davon, will vorsichtig sein. Wir sollten auf jeden Fall gewarnt sein. Aber nicht alles, das will ich auch sagen, nicht alles ist negativ gewesen in der Kirchengeschichte. Es gab immer wieder auch Aufwärtsbewegungen oder Reformbewegungen oder Erweckungen. Denken wir an die Reformationszeit oder die Geschichte der Brüderbewegung. Beispiel aus dem Namenschristentum will ich mir ersparen. Ich glaube, da braucht man kein Wort drüber zu verlieren. Beispiel aus der wahren Gemeinde Jesu, ich will es auch kurz halten, fallen auch euch garantiert eine ganze Menge ein. Und die meisten, die ich hier aufgeschrieben habe, die dürften euch bekannt sein. Also leider ist die Durchsäuerung auch in diverse Kreise evangelikalen Welt vorgedrungen. Und an mancher Stelle, da habe ich mich schon oft gefragt, fragt man sich, ob manche der verantwortlichen Ältesten leider denn gar keine Furcht Gottes kennen oder sich gar nie die Frage stellen, was wohl Gott von alledem hält. Natürlich müssen wir vorsichtig sein, wir gucken gerne auf andere. Da komme ich nochmal später drauf. Vielleicht ein Beispiel. Vielerorts hat man die Lehre dem Leben der Menschen oder der Gesellschaft angepasst. Da gibt es ja ganze Bewegungen, wie Willow Creek zum Beispiel. Die haben das ziemlich perfektioniert. Manche Prediger sehen sich wohl abhängig von ihren Gemeindegliedern, von denen sie bezahlt werden, reden ihnen nach dem Mund, umschiffen schwierige Themen oder lassen sie einfach weg, verdrehen die Wahrheit oder stellen die Wahrheit als relativ dahin. 2. Timotheus 4, Vers 3 heißt es, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selber Lehre aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Fabeln sich hinwenden. Die Frage ist, wie verhalten wir uns nun angesichts dieser Zustände? Wenn auch im Großen und Ganzen kaum Hoffnung besteht oder eigentlich keine, dass diese Zustände noch einmal umgekehrt werden könnten, dennoch besteht für einzelne Gläubige oder auch für einzelne Gemeinden, die hierin gefallen sind, nach wie vor Hoffnung, dass sie selbst von Gott ins Licht gestellt und zur Buße geführt werden können. Hilfen bietet zum Beispiel der 2. Timotheusbrief. Er redet auch übrigens sehr viel davon, von diesen Zuständen. Unabhängig davon wird Gott, auch das soll uns Mut machen, egal wie auch immer, mit seinen Plänen ans Ziel kommen und seine Gemeinde wird niemals untergehen. Er hat ja selbst gesagt, der Herr Jesus, Matthäus 16, 18, des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ein völlig falsches Verhalten wäre es, damit knüpfe ich an vorhin wieder an, zu denken, uns erreicht das alles nicht oder wir hätten die Wahrheit für uns gepachtet. Wir allein wären auf dem richtigen Weg oder gar, dass wir uns hinreißen lassen, Geschwister zu verurteilen. Gott ist der Richter über das alles. Doch dennoch hat jeder von uns Verantwortung, alles das zu prüfen und auch zu beurteilen. Die Verantwortung haben wir auf jeden Fall, nicht zu verurteilen, sondern zu prüfen, zu beurteilen. Aber wir sollten uns auch wirklich warnen lassen, auch wir stehen in der Gefahr, mit fortgerissen zu werden. Was können wir nun tun? Wie haben wir uns zu verhalten? Es gibt 4 Säulen, von denen das Wort Gottes redet, auf denen die Gemeinde steht und damit alle Gläubigen. Apostelgeschichte 2, 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Also im Wesentlichen sollten wir uns im Sinn der 4 Säulen der Gemeinde verhalten. Bezüglich Wort und Gebet. In der Bewahrung des Wortes liegt Bewahrung für uns. Wir müssen aber auch im Wort des Herrn bleiben und darin leben. auch im ständigen Bewusstsein leben, wer wir sind und welche Rechte wir als Kinder Gottes haben. Das allein gibt uns schon Kraft, Mut und Sicherheit. Wir müssen uns von Gott regelrecht ausrüsten lassen mit göttlichen Waffen, Epheser 6. Und zwar bevor der böse Tag gekommen ist. Das heißt, wir sollten diese Warnung ernst nehmen. Und wir haben die Verantwortung zu prüfen, was wir hören, was uns vorgesetzt wird. Und auch zu beten für uns selber, zuallererst für uns selber auch, dass der Herr uns Gnade schenkt, dass wir nahe bei ihm bleiben, dass wir seine Wege für uns erkennen und Ja dazu finden, auch in den schweren. Und der Jesus uns selber die Augen dafür öffnet, wo wir falsch liegen, dass er uns auch uns Demut schenkt, dass wir auch uns demütigen beugen können vor ihm, wenn wir in Irrtum und Irrlehre gefallen sind. Die Frage an uns selbst ist, erlaubt das unser Stolz und können wir uns in diesem Fall auch selbst vor Geschwistern oder einer ganzen Gemeinde demütigen und dieses bekennen und richtigstellen? Natürlich sollen wir auch seinen Wegen gehorsam folgen und auf Umgestaltung in sein Bild, in sein Wesen beten. Und was die Sünde betrifft, mit unserer Bekehrung und Wiedergeburt ist ja grundsätzlich der Sündenstrom erstmal gestoppt. Wir müssen also nun auch nicht mehr sündigen. Aber wenn wir gesündigt haben, denken wir an 1. Johannes 2, wir haben einen Fürsprecher bei Gott. Zu dem sollen wir kommen. Und was auch ganz wichtig ist, tu zuerst den Balken weg aus deinem Auge. Sieh zu, dass du tadellos vor Gott und den Menschen stehst. Dann kannst du auch anderen eine Hilfe sein. Was die Gemeinschaft betrifft, nimm deinen Platz in der Ortsgemeinde ein. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Wenn wir die Gemeinschaft verlassen oder meiden, schaden wir uns zuallererst selbst, aber auch den Mitgeschwistern, weil wir eine Lücke hinterlassen. Wir sollen ja einander dienen und aufeinander Acht haben. Außerdem laufen wir Gefahr, vom Teufel regelrecht verschlungen und zerrissen zu werden. Nicht physisch, aber geistlich. Er kann uns völlig abbringen vom Weg, völlig ins Verderben bringen. Auch ein Punkt, lass dir auch die Ermahnung von Geschwistern gefallen. Oder bete auch darum, dass du in rechter Weise, in der rechten Haltung und Motivation andere Geschwister ermahnen kannst. Und weise die Ermahnung, wenn du ermahnt wirst, nicht gleich zurück, womöglich aus Stolz, sondern prüfe und bete darüber. Ziehe Konsequenzen. Und wie gesagt, sei auch bereit, auf die Geschwister Acht zu haben. Bete auch für sie und habe Mut, sie anzusprechen. Bedenke dabei, dass auch du schnell ins Straucheln kommen kannst. Das Brechen des Brotes brauche ich nicht viel zu sagen, hat der Sebastian erst ausführlich darüber gepredigt. Vielleicht eins, missachten wir nicht, wenn der Jesus deswegen von einer Sehnsucht seinerseits spricht, das Mahl mit uns zu feiern. Missachten wir das, dann entfernen wir uns Stück um Stück von ihm. Vielleicht noch ein wichtiges, vielleicht eine fünfte Säule. Ich sehe die Ältesten der Gemeinde. Der Teufel hat ein allergrößtes Interesse daran, sie zu verderben oder sie platt zu machen. Und wenn ihm das gelungen ist, dann hat er mit dem Rest der Gemeinde ein leichtes Spiel. Deshalb sollten wir unbedingt und beständig für die Ältesten beten, damit sie selbst einen klaren Weg gehen, dass sie Vorbilder für die Gemeinde sind und dass sie von Gott ausgerüstet werden für ihren Dienst. Und vor allen Dingen auch an der Stelle, das darf man auch nicht fehlen lassen, sich auch den Ältesten unterzuordnen. In Hebräer 13, Vers 17 heißt es, damit sie ihren Dienst, den sie ja auch für uns und an uns tun, nicht mit Seufzen tun. Es wäre uns zum Schaden. Vielleicht ein paar Sätze noch dazu. Ich kann es nicht so ausführen, leider der Zeit wegen. Wie erkennen wir ihre Lehre oder ihr Lehrer und wie verhalten wir uns? Vielleicht ein paar wesentliche Merkmale. Und ich rede hier nicht wie der Blinde von der Farbe. Ich würde es gerne weiter ausführen, weil ich das schon richtig hautnah erlebt habe, selber erlebt habe, selber Schaden genommen habe, erheblich Schaden. Ihre Lehrer gehen in der Regel über das Wort Gottes hinaus. Ihre Lehrer versuchen, die Ehre, die nur dem Herrn Jesus alleine zusteht, sich selbst zu nehmen. Ihre Lehrer, der Begriff sagt schon, fälschen das Wort Gottes. Und ihre Lehrer, ein ganz wesentlicher Punkt, den ich auch sehr schmerzlich erlebt habe, verteidigen ihre Lehren und auch die Personen, die ihnen anhängen, mit allen Mitteln. Vor allem, wenn ihnen sachliche Argumente ausgehen. Sie werden leicht ausfallen, beleidigend. Es werden sogar Drohungen ausgestoßen. Mir ist es so passiert, pass auf, dass nicht das Gericht Gottes über dich kommt. Und Ähnliches, noch Schlimmeres. Und sie gehen schnell zum Gegenangriff über. Zum Beispiel mit dem Ausdruck, den habe ich auch schon gehört, mit deinem Glauben stimmt was nicht. Vor allem ist mir das gesagt worden. Dann bist du mundtot gemacht. Bei manchen könnte man meinen, sie hätten überhaupt kein Gewissen mehr. Wie mit einem Brenneisen gehärtet, wie es in 1. Timotheus 4 heißt. Und mit dem, was sie durch ihre Lehren anderen auferlegen oder antun, vergewaltigen sie auch noch deren Gewissen. Das nächste, ihre Lehrer urteilen in der Regel in sehr liebloser Weise über andere. Und ihre Lehrer, auch ein wesentlicher Punkt, suchen immer die Schafe für sich. Ich habe einen gehört, einen Ältesten, der hat über seine Gemeinde so gesprochen, das ist meine Gemeinde, meine Gemeinde, meine Schafe. Also sie sorgen nicht dafür, dass wir als Gläubige mündig werden und am Herrn Jesus hängen, sondern sie wollen gar nicht, dass die Gläubigen mündig werden. Sie wollen, dass die Gläubigen sie auch in allen Dingen fragen, in allen Entscheidungen. Sind die Gläubigen abhängig von ihnen? Wie verhalten wir uns? Also ich würde sagen, absolut entschieden. Wenn zum Beispiel solche Leute abgewiesen sind durch die Ältesten, durch Gemeindezucht auch, da gibt es absolut keine geistliche Gemeinschaft mehr. Auch für uns alle, müssen wir uns eigentlich alle dran halten, ansonsten ist es auch uns solches zum Schaden. Und auch wenn es uns schwerfällt, das habe ich schon zweimal erlebt, und sollte es unser bisher bester Freund sein, das hilft nichts. Entschieden entgegentreten, entschieden abwenden. Ich komme zum Schluss. Die Frage habe ich mir so gestellt, das habe ich mir schon öfter gestellt, auch in Bezug auf die Sünde überhaupt. Warum lässt Gott das zu? Schon oft hat mich diese Frage beschäftigt. Und jetzt auch in Bezug auf diesen Sauerteig oder die Durchsäuerung des Reiches Gottes. Warum lässt Gott zu, dass sich so viel Böses und Schlechtes in das Christentum einschleichen konnte? Und das ist ja nicht das Einzige. Seit dem Sündenfall lebt der Mensch in einer Welt voller Gefahren und Risiken. Und die meisten davon können wir nicht beherrschen. Das bilden sich wohl Menschen ein, auch in diesem Fall in der Pandemie vielleicht manche noch. Je weiter der Mensch sich von Gott entfernt, desto mehr Schaden und Verderben zieht er sich zu. Ich denke, Gott hat das alles zugelassen, damit der Mensch auch jetzt, was diese Pandemie betrifft, dass er seine Ohnmacht erkennt. Dass er erkennt, auch ohne Gott bin ich ja völlig verloren. Ohne Gott gibt es überhaupt keine Hoffnung für mich über den Tod hinaus. Damit der Mensch zu ihm umkehrt und damit der Mensch anerkennt, dass er ohne Gottes Schutz und Leitung völlig in die Irre geht. Dass der Mensch erkennt, ich brauche die Abhängigkeit, ich muss in der Abhängigkeit Gottes bleiben. Und wir werden ja tagtäglich, ständig vor die Wahl gestellt zwischen Gut und Böse. Und als wir noch Gottlose waren, damals, da möchte ich auch dran erinnern, hatten wir diese Wahl überhaupt nicht. Wir konnten nur das Böse tun. Also wir können uns kaum vorstellen, welche Freude und wirkliche Ehre es ist für Gott, wenn wir gottgemäß entscheiden und handeln. Wir müssen also nah bei Gott bleiben, sorgfältig auf ihn hören und entsprechend gehorsam sein. Nur bei ihm sind wir wohl bewahrt, wie es mal David gesagt hat. Leider ist das oft noch das Gegenteil bei uns. Leider. Wir wissen alles besser, gehen verkehrte Wege entgegen dem Willen Gottes. Und wir sehen das sogar bei denen, dass die Bibel ja ganz ehrlich, die uns sogar in Hebräer 11 als die sogenannten Glaubenshelden vorgestellt werden, Abraham, Jakob vor allen Dingen oder auch David. Was wir aber auch erkennen, und das macht uns Mut, ist, dass Gott selbst nach langem Schweigen, zum Beispiel bei Abraham, wieder redet und dann auch noch Gnade und Buße schenkt zur Rückkehr auf den rechten Weg, um dann wieder in ungetrübte Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Wir können das durchaus vergleichen mit vielen Situationen in unserer Familie. Wenn wir Kinder haben, wenn unsere Kinder böse Wege gegangen sind, was uns Eltern überhaupt nicht gefallen hat, dann herrscht manchmal Funkstille und die Gefühle als Eltern sind manchmal kaum zu beschreiben. Und wie weh das alles tut. Welche große Freude aber zieht dann ein, wenn ein Kind seine Fehler einsieht und eine Kehrtwende macht. Und ich vielleicht zum Schluss noch, ich bin überzeugt, gerade deswegen, weil Gott zugelassen hat, dass die Sünde in die Welt kam, sind die Segnungen für die Gläubigen umso größer und auch die Ehre für Gott weit größer als ohne den Sündenfall. Und durch den Sündenfall wurde Gott natürlich zuallererst alle Ehre und Anbetung geraubt. Doch dann hat Gott durch das vollbrachte Werk seines geliebten Sohnes mehr Ehre bekommen, als wenn diese Sünde nie geschehen wäre. Und wir sind in eine Stellung in Christus gebracht worden, in der wir unendlich reich gemacht sind. In einem nicht gefallenen Adam wären wir niemals dahin gekommen. Und auch die Herrlichkeit, die uns jetzt geworden ist, wir sind alle Herrlichkeit verlustig gegangen durch den Sündenfall. Wir haben die Identität in Christus völlig verloren. Die Herrlichkeit, in die wir jetzt gekommen sind, die uns geworden ist, ist nicht vergleichbar mit der Herrlichkeit des Menschen vor dem Sündenfall. Ein Vers noch zum Schluss. Denn, Jesaja 45, Vers 9, denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Soweit. Wollen wir noch beten? Wir können dazu aufstehen, wer kann. Herr Jesus, wir wollen dir danken für das alles, was du uns heute geschenkt hast und bewusst gemacht hast. Und auch, dass du uns bewusst gemacht hast, dass wir in großen Gefahren leben und ohne dich gar nicht sein können und hier bestehen können, auch den Weg nicht gehen können, so wie du es eigentlich willst, ohne dass wir in deiner Abhängigkeit bleiben. Herr, das schenke du, dass wir alle Zeit nah bei dir sind und wir beten auch, dass du uns hilfst, vor allen Dingen auch durch dein Wort, dass wir die rechte Basis haben, dass wenn wir das Wort bewahren, wir wirklich selber auch bewahrt werden von dir. Wir bitten dich, dass du uns auch hilfst, dein Wort umzusetzen in unser Leben, auch dass wir wirklich die ganzen Dinge hier einfach wahrnehmen und ausleben, Herr, wie du es willst. Herr Jesus, schenke uns diese Gnade alle Zeit und bewahre uns wirklich vor dem Fallen in Irrtümer, in Irrlehren, und schenke uns Gnade, dass wir wirklich etwas sind zu deiner Ehre und dass wir vielmehr dein Wesen in dieser Finsternis, in dieser Welt wirklich darstellen, damit auch noch Menschen, auch durch unser Leben, auf dich aufmerksam werden. Ja, und wir bitten dich, dass du uns in allem Gnade schenkst, dass wir niemals irgendetwas auf uns beziehen, als auf unser Verdienst, sondern dass wir dir immer wieder in allem die Ehre geben. Amen.